Netz- und Tarifthemen im Fokus. Der Strippenzieher und Tarifdschungel-Podcast von teltarif.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Strippenzieher und Tarifdschungel-Podcasts. Heute an meiner Seite der gute Thorsten Nowetzki. Hi Thorsten.
Hallo Daniel Rottinger.
Ja, schön dich wieder zu hören, nachdem wir jetzt so ein bisschen im Videobereich unterwegs waren, hier mit dem Podcast zum Thema Galaxy S7. Jetzt wieder zurück mit frischen Netzthemen, die wir da aufgeschnappt haben auf der CeBIT 2016 in Hannover. Und da waren wir zu mehreren vor Ort. Aber vielleicht, Thorsten, was hast du denn so an Input für mich zu dem Thema?
Na, wir fangen mal mit dir an. Du warst der allererste von uns. Also ich glaube, wir waren insgesamt mit 4 Leuten da, über 4 Tage verteilt, haben eine ganze Menge an Themen mitgebracht. Ein paar wollen wir euch einfach mal vorstellen, noch ein bisschen Input geben. Du warst, wie gesagt, ab Sonntag da. 9.45 Uhr ging es los mit Vodafone. Was haben die ein Schönes gezeigt? Ich habe mir hier als Stichwort Gigabit-Router aufgeschrieben. Was ist denn das?
Genau, muss ich ehrlich so sagen, Vodafone ist ja komplett Richtung Gigabit aufgestellt. Also das war sozusagen ihr Leitmotiv für die Messe. Und zum einen haben sie da sozusagen in Zusammenarbeit mit Ericsson was entwickelt, was sozusagen eigentlich so eine Art Studie ist. Also es ist noch nicht frei für den Handel gedacht sozusagen, sondern einfach erstmal so eine Studie, wie könnte es aussehen, wie könnte es funktionieren. Und da haben sie einen Netgear LTE-Router hergenommen und zum anderen einen Kabelrouter von Fritz. Und haben das sozusagen kombiniert, dass sie in der Bündelung von diesen beiden Anschlussarten sozusagen dann über 1 Gigabit erzielt haben. Und das waren eben auch so Speedtests, die man eben sehen konnte. Und es ist circa so von der Verteilung her 50-50, was es angeht. Also dass eben sozusagen 50% sozusagen von dem LTE-Router kommen und 50% von dem Kabelmodem und sich das sozusagen auf das 1 Gigabit ergänzt. Also ein bisschen vergleichbar mit den Hybrid-Routern von der Telekom, die da ja auch schon sozusagen das vorgelegt haben, dass man zum einen LTE und ganz normales Internet über DSL kombiniert, um entsprechend da höhere Geschwindigkeiten zu erzielen oder vielleicht auch beim Ausfall von einer Anschlussart dann so ein bisschen das zu kompensieren.
Also wirklich quasi eine Kopie des Telekom-Hybrid-Produktes, nur eben nicht mit DSL oder VDSL, sondern mit Kabel. Vodafone hat ja Kabel Deutschland übernommen. Und Gigabit machen sie aber auch jetzt hier in Berlin schon mit Hotspots, habe ich mitbekommen. Das ist aber ein komplett anderes Produkt.
Genau, also es geht dann da um WLAN-Hotspots hier in Berlin. Die sind an 3 Standorten sozusagen, meistens in Cafés eben sozusagen angesetzt, wo sie eben so ein bisschen zeigen wollen, okay, wir bieten das jetzt schon mal public an für alle, für Berliner Touristen und so weiter. Da haben wir einen schönen Artikel auf teltarif.de, verlinken wir euch in den Shownotes, dass ihr mal reinschauen könnt. Und falls ihr da entsprechend mal in Berlin unterwegs seid, könnt ihr das ja entsprechend mal an den 3 Standorten ausprobieren. Ist ganz spannend und ich denke mal, da werden wir sicher auch nochmal was zu thematisch bringen, dass wir das einfach selber mal ausprobieren und uns da mal so ein bisschen Hintergründe beleuchten.
Ich bin da ganz guter Dinge aktuell. Wenn ich jetzt Gigabit zu Hause haben will, wann geht's da los?
Ja, also erste Testfamilien oder Testnutzer werden es vermutlich bis Ende des Jahres erhalten, verspricht Vodafone, hat zumindest in der PK so rübergeklungen, dass da eben die ersten Kabelkunden sozusagen mit 1 Gigabit bis Ende 2016 ausgestattet werden. Aber es scheint natürlich da wirklich sehr testmäßig zu sein und da dürften die große Vielzahl der Nutzer dürfte wahrscheinlich erst Mitte, Ende 2017 zum Zuge kommen.
Das hängt wahrscheinlich mit der Einführung von DOCSIS 3.1 zusammen. Vermute ich jetzt einfach mal, da habe ich mir die Tage ganz viel inhaltlich noch auf dem Speicher sozusagen gezogen. Da wird es in nächster Zeit auf Teltarif wahrscheinlich irgendwann im Laufe des April auch noch ganz ausführliche Artikel zu geben und vielleicht machen wir auch noch einen Podcast dazu, müssen wir mal schauen, wie wir das in der Redaktion abgehandelt kriegen. Du hast aber bei Vodafone noch mehr aufgeschnappt, Stichwort Roaming.
Ja, Roaming. 30. April ist es so, dass es so ein bisschen Änderungen gibt für alle Kunden, zunächst mal für alle Kunden unabhängig vom Netzbetreiber, weil einfach die EU die Regulierung so ein bisschen umstrukturiert und Vodafone greift dem Ganzen so ein bisschen vor und bietet ab dem 4. April schon für seine Businesskunden im Red Plus Tarifen, in Red Plus Business Tarifen eben entsprechend Roaming-Freiheit innerhalb der EU und der Schweiz an. Und so gesehen greifen sie da sozusagen ein bisschen Schritt vor, weil so 2017 ist ja angedacht, dass sozusagen Roaming komplett wegfällt, wobei für Heavy User da es ja so ein bisschen Einschränkungen gibt, also nicht alle Nutzer werden 2017 komplett ohne Roaming-Gebühren auskommen. Vodafone zeigt jetzt schon so ein bisschen ein Konzept, wo es dann vielleicht auch 2017 hingehen könnte, dass sie da wirklich eben bei den höheren Business-Tarifen einfach, ja, da auch bei anderen Anbietern wahrscheinlich dann einfach auch diese Konditionen so aufgestellt sind, ich zahle einen höheren Betrag monatlich, bekomme dann aber sozusagen die Möglichkeit, auch roamingfrei in der EU mich zu bewegen.
Okay, klingt spannend. Ich bin auch gespannt, was da auf uns zukommt und dann hoffentlich, ja, wir sollen ja angeblich ein ganzes Europa sein, vielleicht klappt es dann ja auch mal im Roaming. Wir haben noch mehr Themen von Vodafone für euch, da waren wir aber beide nicht, deswegen lassen wir das Thema auch einfach mal aus, da handelt es sich um das Thema eSIM, da war der Markus, der hat sich das erste eSIM-Gerät, das ist diese Gear Watch, wo einfach keine SIM-Karte mehr drin ist, sondern das Ganze nur noch elektronisch stattfindet, hat er sich angeschaut, hat eine sehr ausführliche Meldung dazu gemacht, die verlinken wir euch auch in den Shownotes, also schaut mal auf teltarif.de/podcast in dem entsprechenden Artikel zu diesem Podcast-Beitrag, da sind die ganzen Sachen verlinkt und ich habe mir noch ein Stichwort aufgeschrieben, was ich aber jetzt gerade nicht mehr lesen kann zu Vodafone, deswegen machen wir einfach mal weiter mit dem nächsten Thema.
Mir ist noch was eingefallen zu Vodafone, ja. Tatsächlich Wi-Fi-Calling ist auch sozusagen angeklungen bei der Pressekonferenz und zwar soll es jetzt eben auch für die Vodafone Red Plus Business-Kunden kommen, sozusagen als Gratis-Element und da gibt es auch einen schönen Artikel zu bei uns auf Teltarif, wo eben nochmal ein bisschen die Hintergründe beleuchtet werden, unter anderem auch wie das Ganze funktioniert, welche Unterschiede zu Wi-Fi-Calling mit der Telekom. Bei Vodafone gibt es ja so ein bisschen ein paar Vorteile hier und da, aber dazu mehr dann im Artikel, würde ich sagen.
Ja, und Wi-Fi-Calling bei der Telekom, auch da kommen wir wieder auf den Kollegen Markus Weidner zurück. Schöne Grüße, du hörst uns bestimmt gerade wieder im Autoradio. Der hat sich das Ganze bei der Telekom angeschaut, hat da auch einen ausführlichen Artikel zu. Ich hoffe, wir kriegen das überhaupt am Ende alles in den Shownotes verlinkt. Ansonsten noch ein Tipp, teltarif.de/Cebit, da findet ihr alle Cebit-Artikel einmal gebündelt, ohne dass ihr die ganzen anderen sonstigen Tarif-News und was wir sonst noch so haben mit dabei haben. Und ich kann inzwischen meine Sauklaue wieder lesen. Vodafone-Notiz war noch Standhintergrund. Ich war mal hinter den Kulissen des Vodafone-Standes auf der Cebit und habe mir zeigen lassen, wie versorgen die eigentlich ihren eigenen Stand, weil nichts ist ja für Vodafone peinlicher, wenn das eigene Netz da nicht funktioniert. Die sind
nach dem, sag ich mal, kleinen Netzausfall in der vorangegangenen Woche, weißt du, die
Cebit. Ja, stimmt, da war was. Aber in der Tat ist der Cebit-Stand, also dieser Pavillon, den die mitten auf dem Gelände haben, mit wahnsinnigen 15 Gigabit angebunden, damit da alles funktioniert. Am Tag werden 200 Gigabyte da übertragen. Ich habe mir das ein bisschen zeigen lassen. Schaut euch das mal an. Ich fand es sehr interessant. Wir haben viele Fotos dazu, was da so hinter den Kulissen passiert und ein paar Insider-Infos, die ihr sonst auf jeden Fall nicht bekommt. Und ich würde sagen, wir verlassen mal den Vodafone-Blog und wandern mal zur Telekom rüber.
Okay, ich würde auch mal kurz Zwischenfazit ziehen wollen. Wir merken jetzt schon, es ist wahnsinnig viel schon bei Vodafone abgefallen, auch bei den anderen Netzbetreibern, also von allem jetzt die Telekom jetzt, was als nächstes kommt. Was ist denn so dein Eindruck bei der Cebit 2016? Wieso hat so viel für uns News abgeworfen und wieso war es so spannend dieses Jahr? Oder war es überhaupt so spannend?
Es war tierisch spannend, fand ich, was aber eben auch an sehr gehaltvollen Terminen lag, die zumindest ich gemacht habe und auch an viel Input, was passiert, weil mittlerweile wieder auch sehr, sehr viel im Markt passiert. Es ist sehr rührig, es wird alles schneller. Gigabit-Gesellschaft, hast du eben gesagt, bei Vodafone. Telekom setzt auch sehr auf die Gigabit-Gesellschaft. Geht natürlich erstmal größtenteils um Business-Kunden. Aber alles, was für Business entwickelt wird, spielt sich natürlich auch dann am Ende im Privatkundenmarkt ab. Hast du bei Vodafone selber gesagt, die Hotspots sind eine Folge der ganzen Glasfaser-Ausrollgeschichten etc. pp. Die eSIM-Geschichte wird gerade entwickelt, da sind wirklich gerade erst die ersten Testgeräte überhaupt von Vodafone auch draußen, wird auf lange Sicht für den Privatkunden auf jeden Fall auch eine Rolle spielen und das passiert halt gerade alles und ja, in Barcelona hat man schon viel gesehen, aber jetzt mit der Cebit hat man vieles auch eben das erste Mal in Deutschland gesehen, auf dem deutschen Markt spezifiziert. Und natürlich wird das alles noch mal ein bisschen weiter gedreht. Nach Barcelona hatte man vielleicht auch noch mal 3-4 Wochen Zeit, das sacken zu lassen, was da alles vorgestellt wurde. Und was momentan halt auch ein großes Thema ist, ist eben das Thema Breitbandausbau in Deutschland, was eben auch auf der Cebit sehr stark stattgefunden hat.
Okay, ich habe mir da mal, wenn ich einen Blick so auf das Blatt werfe, steht da FTTH. Woran scheitert es? Der Thorsten, woran scheitert es und was ist überhaupt FTTH?
FTTH, wir hatten es, glaube ich, in irgendeinem Podcast schon mal sehr ausführlich definiert. Den verlinken wir euch gerne auch nochmal. Ich weiß gerade nicht, welche Ausgabe das war.
Also Folge 1, 2, 3, sowas.
Irgendwo ganz am Anfang war das mal, genau. Also FTTH ist am Ende Fiber to the Home und das heißt wirklich, du hast ein Glasfaserkabel, was bis in deine Wohnung geht. Also nicht in den Keller, sondern bis in die Wohnung. hat eben den Vorteil, dass du sehr schnell Gigabit-Daten aus dem Internet bekommst und ins Internet laden kannst, wenn du es denn hast. Das Problem bei FTTH ist, und da kommen wir jetzt wieder mit dem Spin auf die Cebit, da hat der Leiter der Regulierung der Deutschen Telekom, Wolfgang Kopf, ziemlich vom Leder gelassen auf einem Podium, wo es um Glasfaserausbau geht. Und zwar nicht nur das, was die Telekom als Glasfaserausbau bezeichnet, für die ist VDSL Glasfaserausbau, haben sie auch nicht Unrecht. Es ist zumindest Glasfaser bis zu diesem schönen grauen Kasten in der Straße, aber eben nicht bis zu dir nach Hause, nicht bis in den Keller, das ist alles Kupfer. FTTH laut Herrn Kopf scheitert es daran, dass du zum einen unglaublich viel Tiefbau machen müsstest, also sprich sämtliche Straßen einmal aufnehmen, mag keiner haben, mag auch keiner machen. Nach seinen Angaben würde es bis 2025, wir hatten sogar einen Artikel, wo es um 2030 genannt wurde, dauern, ganz Deutschland aufzugraben. Und das würde nur gehen, wenn du sämtliche Baufirmen Deutschlands dazu verpflichtest, auszubauen für die Deutsche Telekom. Das heißt, in dieser Zeit bis 2025 würde nicht eine einzige Straße mehr gebaut werden, nicht ein einziges Haus mehr gebaut werden, sofern du die gleichen Tiefbauunternehmen da hast, wo er dann eben der Meinung ist, dass das würde nicht funktionieren, ist das eine. Das nächste Thema, weswegen Herr Kopf sagt, es ist ein großes Problem, was sie in der Praxis festgestellt haben, weil die Telekom hat ja durchaus FTTH in einigen Gebieten gemacht, zum Beispiel hier im Norden von Berlin in Hennigsdorf. Sie sind oft bei den Wohnungsbaugesellschaften auf taube Ohren gestoßen, weil du in Bestandsgebäuden hast du ja kein Glasfaser, was aus dem Keller hochgeht in die Wohnung. Sprich, mit ganz viel Glück hast du ein Leerrohr, dann geht es noch, dann kannst du ja Glasfaser durchschießen. Wenn du aber hier unsere Berliner, Westberliner Bauten beispielsweise siehst, die irgendwo vielleicht Anfang der 50er oder um den Jahrhundertwechsel rum irgendwann mal entstanden sind, da hast du keine Leerrohre, da hast du das Kupfer in der Leitung. Sprich, wenn das Glasfaser bis in die Wohnung soll, bitte einmal alle Wände aufstemmen im Treppenhaus. Kommt nicht so richtig gut, weder bei den Mietern, noch bei den Eigentümern, noch bei den Wohnungsverwaltungen. Das soll ein Problem sein. Umso wichtiger ist es aber, dass man heute bei Neubauten eben mindestens Leerrohre reinlegt, wenn nicht sogar Glasfaser. Und was Herr Kopf auch sagte, die Nachfrage stimmt nicht. Die Kunden fragen diese hohen Datenraten angeblich nicht nach. Ich glaube, die Kunden fragen es schon nach, die wollen nur nicht die abstrusen Preise zahlen. Und das geht jetzt gar nicht mal gegen die Deutsche Telekom. NetCologne beispielsweise hat diese Woche einen 400 Mbit-Tarif per Kabel vorgestellt, soll 70 Euro roundabout kosten. Muss ich sagen, wäre ich auch nicht bereit zu zahlen. Klar hätte ich gerne diese Geschwindigkeit, aber es würden auch in meinen Augen 45 oder 50 Euro tun.
Vor allem, wir müssen natürlich auch mal sehen, welche Use Cases gibt es überhaupt, wo eben diese hohen Geschwindigkeiten zum Tragen kommen. Ne? Also es ist ja derzeit, ich sage mal so, 4K-TV und so weiter über Internet haben ja auch die wenigsten derzeit irgendwie schon nutzen. Das ist sinnvoll oder über Amazon oder Maxdome, sage ich schon, Netflix. Entschuldigung. Ja, und von daher ist das natürlich eher die Frage. Und selbst bei 4K brauchst du ja so vielleicht 50 Mbits, um da, und dann kannst du natürlich, hast du immer nur genug Puffer, ja, wenn du eine 100er Leitung hast.
Ja, du musst schon sehr multimedial, ja, aufgestellt sein als Familie oder als WG. Klar, wenn du siehst, dass vielleicht vier Leute in einer Wohnung wohnen, jeder hat ein Smartphone, jeder hat ein Tablet, jeder hat noch eine Netflix oder Amazon Fire TV oder was auch immer da rumstehen, nutzt das alles parallel, dann fangen jetzt noch die VR-Brillen an. Es wird immer mehr werden, und ich habe gestern auf dem Podium oder vorgestern war es, weiß ich nicht mehr, gehört, dass der Traffic-Bedarf, was der Nutzer oder der durchschnittliche Nutzer hat, pro Jahr wirklich um 50% steigt. Und das ist nicht nur Theorie und Ausblick, sondern das haben die gesagt im Rückblick auf die letzten 15 Jahre. Da sei es wirklich so gewesen, dass nicht, dass wirklich auch die übertragene Traffic im Durchschnitt oder die Geschwindigkeit im Durchschnitt um 50% nach oben ging.
Ich glaube, das kann auch jeder Nutzer so ganz gut für sich selber feststellen. Also bei den meisten dürfte es echt zutreffen, schätze ich mal das.
Ja, erinnerst du dich an ISDN und dass dann auf einmal die Kanalbündelung da war? Das waren schon 50%. Ja, ja. Das war schon ein Geschwindigkeitsrausch. Und heute denkst du dir, was soll ich denn mit 128 Kbit? Ist ja süß.
Ja, vor allem halt die Downloadgrößen, ne, bei irgendwelchen Sachen. Und richtig, du hast natürlich heutzutage auch vielleicht eine Spielkonsole und da werden halt die Spiele heutzutage runtergeladen, statt nur auf Disk gekauft. Irgendwie diese ganze digitale Distribution ist ja einfach jetzt auch der entscheidende Faktor, dass du eigentlich kaum mehr irgendwie Disk-Versionen kaufst, sondern einfach vielleicht auch in Handel gehst und dir oder alles über die Cloud löst. Ne?
Ja, aber selbst wenn du dir eine Disc kaufst, ich hatte es neulich bei einer PlayStation 4, schiebst du die Disk rein und was möchte die PlayStation 10
Gigabyte
machen?
Update.
Mindestens. Das waren, glaube ich, 16 in dem Fall sogar. Wo ich mich natürlich wirklich frage, wenn ich jetzt in einer ländlichen Region bei meinen Eltern beispielsweise bin, die haben nicht mal ein Mbit, dann starte ich das Spiel und in einer Woche kann ich spielen. Also es macht nicht so richtig Spaß und da sollten auch die Entwickler mal ein bisschen drüber nachdenken, dass es das eigentlich nicht sein kann, weil meines Wissens war das sogar so, dass dieses Spiel ohne das Update gar nicht spielbar war. Nicht das Allerschönste.
Gut, wir kommen jetzt spielend wieder von diesem Gaming-Kram
genau,
weg.
Genau.
Der Wettbewerb, ja. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, hey, wieso geht die Telekom jetzt nicht hin und sagt, ja cool, wir schließen uns mit dem Wettbewerb zusammen und bauen irgendwie Glasfaser gemeinschaftlich aus oder nutzen irgendwie die Leitung von den Wettbewerb mit. Was ist da der Grund? Was sagt die Telekom dazu?
Ja, gemeinschaftlich geht ja erstmal nicht, da kommt das Bundeskartellamt an und sagt, geht so nicht, ihr dürft euch nicht absprechen, das ist das eine. Wo du aber mit Sicherheit recht hast, ist, dass es Wettbewerber gibt, die Glasfaser ausgebaut haben, sei es jetzt FTTH, also bis ins Wohnzimmer, vielleicht sollte man es FTTW nennen, oder bis in den Keller, also FTTB. Gibt es in Köln, gibt es in München, gibt es in ganz vielen kleinen Städten auch, wo Stadtwerke und so weiter eben Glasfaser ausgebaut haben. Ich verweise dann nochmal auf den Anfangspodcast da, irgendwann 1-2-3 Ausgabe. Das Problem ist, dass die Telekom sagt, nö, das sind, ich zitiere jetzt mal wieder Herrn Kopf von der CeBIT, esoterische Technologien, die da eingesetzt werden. Und die Telekom könne es ihren Kunden mehr oder weniger nicht zumuten, diese Netze mitzunutzen, weil man nicht die Garantie übernehmen kann, dass da vernünftige Qualität drüber kommt. Er mag vielleicht für den ein oder anderen Anbieter, der vielleicht die Zuführung über Richtfunk macht, recht haben, dass es schwierig ist, das in das Telekom-Netz und die ganzen Abläufe zu integrieren. Ich behaupte aber mal, wenn die Telekom gewillt wäre, Glasfaser in der Münchner Innenstadt, wo ja Mnet, wie gesagt, komplett erschlossen hat, anzubieten, das wäre in die Abläufe integrierbar. Aber die Telekom sieht es auch gar nicht ein, Herr Kopf sagte ziemlich sinngemäß, wir sind ja auch nicht dafür da, dass die Wettbewerber ihre Netze besser auslasten können und baut stattdessen lieber selber VDSL aus, was deutlich langsamer ist als echte Glasfaserleitung. Am Ende muss die Telekom wissen, was sie tut. Ich bin davon nicht überzeugt, dass es der richtige Weg ist, aber ist meine persönliche Meinung.
Das ist letztendlich halt auch nur so eine Sache, ob du halt den Mitbewerber sozusagen dadurch ein bisschen herausdrängst, dass du halt wirklich sagst, ja gut, ihr habt eure Leerkapazitäten und kommt damit irgendwie mal klar und wir haben uns einfach den Vorteil, dass wir da sozusagen nicht drauf angewiesen sind, weil wir sozusagen genug andere Marktfelder haben, auf denen wir uns betätigen.
Ja, aber so. Es ist dem Wirtschaftlicher ein besseres Netz mit einer langsameren Technologie zu überbauen und da auch nochmal Millionen von Euro in die Hand zu nehmen, also das wage ich auch zu bezweifeln. Aber die Telekom ist beim Thema FTTB jetzt auch nicht, also Glasfaser bis zu dir nach Hause, auch nicht komplett hinterher. Ich habe mich auf der CeBIT zum Beispiel mit dem CTO, Chief Technology Officer, glaube ich, ist das, also dem Technikchef der Telekom, Bruno Jakob Feuerborn, unterhalten, habe da Interview mit ihm geführt. Das haben wir gestern veröffentlicht. Da hat er mir zum Beispiel auch gesagt, was die Telekom mit XG Fast vorhat. Vor ein paar Wochen hat die Telekom gesagt, wir können 11 Gigabit. War das Gigabit? Ja, es waren 11 Gigabit über Kupferleitung machen, wo jeder sich erstmal angeguckt hat und gesagt hat, wie soll das denn bitteschön gehen, weil auch die Leitungslänge dafür sehr kurz sein muss. Aber er hat mir beispielsweise gesagt, dass das ganz klar eine Technologie ist für FTTB, um eben diese Strecke, was ich eben sagte, vom Keller bis in die Wohnung hoch zu überbrücken in Bestandsgebäuden. Dann kannst du nämlich das Glasfaser unten bis in den Keller legen, wenn man es denn macht, und dann die vorhandene Kupferleitung nutzen und kannst dem Kunden trotzdem 11 Gigabit anbieten. Und wenn du 50 oder 70 Meter hohe Gebäude hast, das ist schon erstmal ein Brett, so hohe Gebäude. Ja, wir haben ein paar in Deutschland, aber du kannst erstmal eine ganze Menge damit erschlagen, auf jeden Fall. Das Interview und noch ein paar andere Interviews. Ich habe mich zum Beispiel auch zum Thema 5G mit Herrn Jakob Feuerborn unterhalten. Haben wir entweder schon veröffentlicht oder werden wir auch kommende Woche noch veröffentlichen. Da kommen ganz paar spannende Informationen bei rum.
Ja, da freue ich mich immer sehr, würde ich sagen. Lohnt sich tatsächlich immer wieder öfter vorbeizuschauen, ja. Also wenn das
immer,
ja, genau. Und wir haben dann nur uns umgeschaut, so ein bisschen auf der CeBIT. Da war AVM mit einem eigenen Stand vor Ort und haben da auch ein paar interessante Sachen gezeigt. Thorsten?
Ja, gezeigt. Nicht ganz so viel, muss ich ehrlich gesagt sagen, weil vieles, was AVM vorgestellt hat, schon bekannt war. Entweder auf der AngaCom im vergangenen Jahr in Köln vorgestellt wurde oder spätestens auf dem Mobile World Congress in Barcelona vor ein paar Wochen. Aber was ganz interessant war, war auf der Pressekonferenz von AVM, wo sich die Geschäftsleitung sehr gegen die Mobilfunkanbieter gestellt hat. Da geht es um Frequenzen. Wie könnte es anders sein? Und zwar um die 5 Gigahertz Frequenzen, wo beispielsweise du zu Hause auch WLAN drüber machst. Also WLAN wird in Deutschland über 2,4, das sind die älteren Netze, oder modernere Router machen das eben über 5 Gigahertz Frequenzen. Und diese Frequenzen werden per Allgemeinzuteilung in Deutschland zugewiesen. Also du brauchst keine Lizenz, um diese Netze zu nutzen. Deswegen wird da zum Beispiel WLAN drauf gemacht. Es werden aber zum Beispiel auch Multimedia-Bridges gemacht. Also ich habe beispielsweise einen Sender zu Hause stehen, der mir mein HDMI-Signal in ein Funksignal umwandelt und beispielsweise auf die Terrasse schickt oder sowas. Das wird über diese 5 Gigahertz-Frequenzen geschickt. Und die Mobilfunker, also Telekom, Vodafone, Konsorten, wollen dieses Frequenzband auch nutzen, um da LTE drauf zu machen. Und das findet AVM jetzt weniger lustig und befürchtet nämlich, dass das qualitative Einwirkungen auf das Netz hat oder auf die WLAN-Netze hat. Jetzt kann man natürlich sagen, dieser HDMI-Sender beispielsweise sendet da auch. Es hat nicht wirklich eine Bewandtnis. Habe ich den Geschäftsführer von AVM auch gefragt. Und da hieß es dann eben, ja, sie müssen aber auch unterscheiden, diese Allgemeinzuteilung, die Sender, die sie zu Hause haben, senden in einer relativ geringen Leistung und das können unsere Router auch anpassen und rundrum senden sozusagen. Aber wenn jetzt ein Mobilfunkanbieter kommt und ein ganzes Netz dazu aufbaut, würde es angeblich dann sehr schwer werden. Und angeblich seien die Tests, die da schon gemacht wurden, das Ganze heißt übrigens LTE LAA, muss man auch mal gehört haben, soll es so sein, dass gar nicht getestet wurde, ob das am Ende Einwirkungen auf WLAN hat. Kann ich nicht beurteilen, ich kenne diese Studie auch nicht im Detail. Ich fand es nur einen interessanten Aspekt, hab da auch einen Artikel zu gemacht, auch den, ihr kennt das schon, haben wir euch verlinkt in den Shownotes und ja, vielleicht ist da was Interessantes für euch dabei.
Wow, ich glaube, ihr habt schon ein bisschen mitbekommen, Cebit war auf jeden Fall anstrengend, aber sozusagen hat genug Themen abgeworfen, um ausreichend spannend zu sein.
Ja, für dich ja auch offenbar, doch. Also Vodafone war ja jetzt auch nicht gerade wenig.
Genau, ja, aber ich möchte mal zurückkommen zu den geschätzten Hörern und Lesern, also vor allem den Hörern, die haben uns wieder Feedback zugekommen lassen. Thorsten raschelt schon mit dem Papier, er freut sich.
Ja, okay. Ich habe hier tolle Vorbereitung vom Daniel, der hat mir was ausgedruckt und hat mir gesagt, lies das mal vor.
Du weißt ja, die Internetausdrucker, auch im Jahr 2016 sind wir da ganz vorne mit dabei. Also, leg mal los.
Ja, wir können nicht ohne. Daniel hat es eingangs schon gesagt, wir haben den letzten Podcast, war so ein bisschen S7 und auch mit einem Video dabei. Haben wir auch direkt Feedback von einem von euch bekommen, vom Stefan, der meinte, dass der letzte Podcast überhaupt nicht in unser Programm des Podcasts oder der bisherigen Podcasts passte. Das ist richtig. Insofern, als dass wir ihn in der Tat das erste Mal mit Video begleitet haben und so ein bisschen das übliche Themenfeld auch verlassen haben. Das kritisiert er auch, passt ja nicht wirklich zu Strippenzieher und Tarifdschungel, wenn wir so ein Hands-on oder so eine Art Hands-on vom S7 im Video machen. Ja, war mal ein Versuch. Wir werden es, das ist die schlechte Nachricht für diejenigen, die das nicht so toll fanden, immer mal wieder machen, aber mit Sicherheit nicht jedes Mal, wie ihr jetzt gerade merkt. Also es mag das ein oder andere Video dann mal geben, aber die Kompetenz oder die inhaltliche Ausrichtung soll schon generell so bleiben, wie es mal war.
Genau, ihr könnt es auch gerne sehr als Zusatzangebot verstehen, dass ihr einfach sagt, okay, ich lasse diese Tage jetzt einfach sozusagen mal den Podcast aus, wenn es mich jetzt einfach thematisch nicht so interessiert, ist es ja völlig in Ordnung und ihr schaltet einfach beim nächsten Mal wieder rein. Also müsst ihr euch nicht sozusagen ausgeschlossen fühlen, sondern einfach sagen, okay, ist jetzt nicht genau mein Thema, aber nächstes Mal ist vielleicht wieder was Interessanteres für mich dabei oder so. Das ist ja völlig in Ordnung.
Genau, und es wird eben die Mischung geben aus reinen Audio-Podcasts. Es wird dann vielleicht auch mal einen Audio-Podcast geben, wo wir hier einfach in dem Raum, wo wir sitzen, eine Kamera dabei stellen und das mitlaufen lassen. Und es wird eben sowas geben wie vergangene Ausgabe, wo dann eben der Fokus eher auf das Video gelegt wird. Wir experimentieren da auch ein bisschen für uns. Wir sind ja eigentlich eine schreibende Redaktion. Für uns ist es einfach auch ein bisschen ausprobieren. Was kommt bei euch an? Was kommt bei euch nicht an? Was können wir selber relativ easy machen? Was ist ein bisschen aufwendiger? Und ja, gebt uns gerne auch einfach Feedback dazu, was ihr dazu denkt. Und was wir mit Sicherheit auch machen werden, ihr merkt es ja jetzt, der CeBIT-Podcast, gut, die CeBIT ist heute zu Ende, aber trotzdem, sie läuft noch. Es ist ein aktuell Podcast, es ist nicht ein Hintergrund, der ist nicht irgendwie wochenlang vorbereitet oder irgendwas, sondern ist halt jetzt aus dem aktuell getriebenen CeBIT-Geschehen entstanden. Sowas werden wir künftig auch häufiger machen. Das haben wir auch von euch als Wunsch bekommen, dass wir ein bisschen aktueller die Podcasts machen. Auch da wird es mit Sicherheit eine Mischung geben aus Hintergrundgeschichten, vielleicht auch mal Hintergrundgeschichten, die aktuell getrieben sind oder eben reine aktuell Podcasts.
Genau, halt eben einfach auch diesen klassischen Aufhänger, dass man sagt, okay, wir haben jetzt diese Woche irgendwie, ist das Thema ganz oben Trending Topic, sage ich mal, und dann greifen wir uns einfach das raus und packen einfach so ein paar Hintergrundgeschichten mit rein, ein paar Erfahrungen.
Genau, so sieht das aus. Und vielleicht hört ihr auch mal den einen oder anderen Kollegen, den Markus beispielsweise, den ich schon mal angesprochen habe. Ja, Markus, auch du darfst hier gerne mal ins Mikrofon sprechen. Und dann habe ich hier noch eine E-Mail vom Werner. Da geht es, glaube ich, um den, war es der vorletzte Podcast, wo du dich mit dem anderen Daniel über Prepaid versus Vertrag unterhalten hast? Ich glaube,
das war Folge Nummer 9, müsste es gewesen sein. Also sozusagen die Pre-MBC-Folge. Und ja, da, genau. Ja.
Da hat der Werner einen Fehler gefunden. Da hat er auch durchaus recht. Das wollen wir gerade noch richtig stellen. Da haben wir gesagt, oder hat Daniel, glaube ich, gesagt, als es um Aldi Talk ging, dass es 3 Cent innerhalb der Community und 9 Cent zu allen sonstigen Anschlüssen sei, das ist nicht richtig. Es sind dann doch 11 Cent und somit nicht ganz so günstig, wie Daniel eigentlich gesagt hat. Aber das war auch schon alles. Danke, Werner, für den Hinweis.
Ja, das ist doch schon mal was. Vielen Dank. Wir bedanken uns und freuen uns natürlich, wenn ihr uns künftig auch wieder Feedback hinterlasst. Die üblichen Kanäle sind offen. Podcast@teltarif ist die E-Mail-Adresse.
Podcast@teltarif.de.
Ja. Da freut er sich, freut er sich, der Thorsten. Ja. Okay, iTunes ist offen, ne? Da könnt ihr uns gerne Bewertungen hinterlassen. Freut uns sehr, wenn ihr uns da bewertet. Entsprechend auch gerne direkt in den Kommentaren im Homepage-Bereich, sag ich mal, von teltarif.de.
Genau, im Forum einfach. Haben wir auch.
Ja.
Ihr könnt uns auf Twitter was schreiben, das sehen wir auch. Facebook können
ja,
wir auch.
Genau, und die Übersichtsseite findet ihr unter www.teltarif.de/podcast.
Genau, und wie gesagt, alle Infos zur CeBIT haben wir unter teltarif.de/CeBIT zusammengestellt. Mhm. Und ich glaube, das war's dann auch für uns.
Ja, lange Folge, aber hat Spaß gemacht wieder mal. Und bis zum nächsten Mal, würde ich sagen.
Genau, mal gucken, was wir da machen.
Okay.
Bis dann.
Ciao. Tschö.
Während wir, die Podcast-Moderatoren, bereits an den neuesten Strippen ziehen und den Tarifdschungel durchforsten. Vielen Dank fürs Zuhören. Und besucht uns bald wieder auf teltarif.de.